Es waren allda 6 steinerne Wasserkrüge, gesetzt nach der Weise der jüdischen Reinigung. Es fasste aber in jeder dieser Krüge 2 bis 3 Maß. Nachdem die Maria zu den Dienern gesagt hatte, was er euch sagen wird, das tut, so sagte ich denn auch zu den Dienern, dass sie die 6 steinernen Wasserkrüge, die da zur Reinigung der Juden bestimmt waren, auf die aber eben die Nazaräer und Kanaiter nicht mehr viel hielten, darum diese Krüge hier auch mehr zur Parade als zum bestimmten Gebrauch aufgestellt waren und je 2 bis 3 Maß hielten, mit Wasser voll anfüllen sollten. Jesus spricht: Füllet die Krüge mit Wasser. Und sie fülleten sie bis oben an. Die Diener taten das sogleich, aber mehr in der Meinung, dass sich der neu angekommene Gast nach altem Brauche waschen und reinigen könnte. Der Gast trat ein und ward zur Tafel gesetzt, ohne sich vorher die Hände gereinigt zu haben. Solches fällt nun den Dienern auf, dass sie sich untereinander fragten: Warum haben wir denn diese schweren Krüge mit Wasser füllen müssen? Dieser Gast macht keinen Gebrauch davon, und uns hat es eine unnötige Arbeit gemacht. Sage darauf ich zu ihnen: Warum fragtet ihr denn früher nicht, dass ihr nun murret ob solcher Arbeit? Habt ihr denn nicht zuvor gehört, was Maria zu mir geredet hatte? Nämlich, dass die Gäste keinen Wein mehr haben. Obschon aber meine Zeit weder nach der Gebrauchsordnung noch geistig völlig da ist, so habe ich aber doch um die Herrlichkeit dessen, von dem sie sagen, dass er ihr Gott sei, die ihn aber noch nie erkannt haben, zu offenbaren, dass Wasser in den Krügen nicht etwa durch eine Art Zauberei, sondern lediglich durch die Kraft Gottes, die in mir ist, in Wein umgestaltet. Und Jesus spricht weiter zu den Dienern: Schöpfet nun und bringet es dem Speisemeister. Und die Diener taten dies sogleich. Nehmet nun einen Becher voll und traget ihn zuvor zum Speisemeister, zum Verkosten. Er solle darüber sein Urteil abgeben. Die Diener ganz verblüfft über solche Umwandlung des Wassers, bringen diesen Wein sogleich dem Koche zum Verkosten. Als der Speisemeister kostete den Wein, der Wasser gewesen war, und also nicht wie die Diener es wusste, von wannen er kam, rufet er den Bräutigam. Der Koch macht große Augen und lässt sogleich den Bräutigam zu sich kommen und sagt zu ihm: Aber du weißt von der Ordnung wohl noch nichts. Und sagt zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein. Und so die Gäste trunken geworden sind, alsdann erst den geringeren. Du aber hast den Guten bisher behalten. Setze denn nicht jedermann zuerst den guten Wein den Gästen vor, und erst wenn sie etwas trunken geworden sind und ihr Gaumen schon mehr abgestumpft ist, einen geringen? Du aber machst es gerade umgekehrt. Der Der Bräutigam aber erwiderte: Du redest hier wie ein Blinder von der Farbe. Sieh, dieser Wein ist nie irgendwo auf der Erde gekeltert worden, sondern kam wie einst das Manna aus den Himmeln auf unseren Tisch. Und deshalb muss er freilich wohl besser sein als jeder irgendwo auf der Erde vorkommende Wein, sagte der Koch. Hältst du mich für einen Narren oder bist du selber einer? Wie kann denn ein Wein aus den Himmeln auf deinen Tisch kommen? Es müsste Jehova selbst oder doch sein Knecht Moses zu Tische sitzen. Der Bräutigam aber sprach: Komm und überzeuge dich von allem selbst. Der Koch geht sogleich mit dem Bräutigam in den Speisesaal und beschaut die 6 Krüge, dass sie voll Weines bester Art waren. Als er sich also von dem Wunder überzeugt, spricht er: Herr, vergib mir meine Sünden. So etwas kann nur Gott tun, und Gott muss hier unter uns sein. Denn so etwas ist keinem Menschen möglich. Es wurde aber nun der Wein den Gästen vorgesetzt, und als diese ihn verkosteten, sprachen sie alle: Solcher Wein wird in unseren Landen nicht gekeltert. Das ist wahrhaft ein Himmelswein. Ehre dem, welchem Gott solche Macht gegeben hat. Darauf tranken sie mir und dem neu angekommenen Gaste Thomas Glück und Willkommen zu. Alle aber, die da waren bei dieser Hochzeit, glaubte nun vollends, dass ich unfehlbar der verheißene Messias bin. Petrus aber sagte zu mir insgeheim: Herr, lass mich wieder von dannen ziehen, denn du bist Jehova selbst, wie dein Knecht David von dir geweissagt hat in seinen Psalmen. Ich aber bin ein armer Sünder, deiner durch und durch nicht wert, sage ich zu ihm. So du dich für unwürdig hältst, an meiner Seite zu wandeln, wen hältst du dann für würdig? Sieh, ich bin nicht gekommen zu den Starken, so sie irgendwo seien, sondern nur zu den Schwachen und Kranken kam ich. So jemand gesund ist, bedarf er des Arztes wohl nicht. Nur der Kranke und Schwache bedarf des Arztes. Bleibe du daher nur ganz guten Mutes bei mir, denn ich habe dir deine Sünden schon lange vergeben. Und so du auch an meiner Seite sündigen wirst, werde ich dir es auch vergeben. Denn nicht in deiner Stärke, sondern in deiner Schwäche, darum du mich erkannt hast und nun schon ein Fels im Glauben bist, sollst du vollendet werden durch die alleinige Gnade von oben. Auf solche meine Belehrung kommen Petrus die Tränen. Und er sagt mit großer Begeisterung: Herr, so dich alle verlassen sollten, da werde ich dich dennoch nicht verlassen. Denn deine heiligen Worte sind Wahrheit und Leben. Nach diesen Worten erhebt sich Petrus, nimmt den Becher und spricht: Heil dir Israel. Und dreimal heil uns, denn wir sind Zeugen der erfüllten Verheißung. Gott hat sein Volk heimgesucht. Was schwer zu glauben war, ist nun vor unseren Sinnen erfüllt. Nun dürfen wir nicht mehr schreien aus der Tiefe zur Höhe, denn die Höhe der Höhe ist zu uns in die Tiefe der Tiefe unseres Elends gekommen. Darum alle Ehre dem, der unter uns ist und uns aus seiner Macht und Gnade diesen Wein gegeben hat, auf dass wir an ihn glauben und von nun an in ihm Gott die Ehre geben sollen. Darauf trinkt Petrus, und alle trinken ihm zu und sagen: Dies ist ein rechter Mann. Ich aber sage mehr insgeheim zu Petrus: Dein Fleisch hat dir das nicht gegeben, sondern der Vater, der in mir ist, hat es deinem Geiste geoffenbart. Aber von nun an halte mit deiner Stimme noch zurück. Es wird aber noch eine Zeit kommen, in der du also schreien sollst, dass dich alle Welt vernehmen möge. Darauf trat wieder Ruhe unter die Gäste, und durch diese Tat glaubten nun alle an mich und sahen in mir den wahren Messias, der gekommen sei, um sie von allen Feinden loszumachen. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, und es also geschehen ist zu Kana in Galiläa, und er seine Herrlichkeit offenbarte, und seine Jünger glaubten nun fest an ihn. Es war dies auch das erste außerordentliche Zeichen, das sich beim Antritt des großen Erlösungswerkes vor den Augen vieler verrichtet hatte, und zeigte in diesem Zeichen, wenn auch verhüllt, das folgende große Werk. Aber das begriff von der ganzen Gesellschaft auch nicht einer. Denn wie mein Fasten in der Wüste, die Verfolgung, die mir in Jerusalem vom Tempel aus zuteil ward, und die Taufe Johannes meinen Kreuzestod voran deutete, also deutete diese Hochzeit meine Auferstehung an, und das Zeichen ward ein Vorbild der Wiedergeburt des Geistes zum ewigen Leben. Denn also, wie ich das Wasser in den Wein verkehrte, wird auch des Menschen naturmäßig Sinnliches in den Geist verwandelt werden durch das Wort aus meinem Munde, so er danach lebt. Aber es solle auch ein jeder den Rat in seinem Herzen genau befolgen, den Maria den Dienern gab, indem sie sagte: Was er sagen wird zu euch, das tuet. Dann werde ich auch an einem jeden das tun, was ich zu Kana in Galiläa getan habe, nämlich ein rechtes Zeichen. An und aus dem nun ein jeder, der nach meinem Worte lebt, die Wiedergeburt des Geistes in sich selbst leichter erkennen wird.